Servus und hallo zum CCA Kreativ Talk. Ganz ehrlich, wer von uns hatte schon das Bedürfnis, seine Gefühle in einem Wutraum rauszulassen? DMB hat es für das Volkstheater wahr werden lassen und zur Bewerbung des Stückes Die Merowinger einen Wutraum im Museumsquartier installiert. Der Andrang war groß, die Premiere war ausverkauft. Und alles über das Projekt Wutbürger erzählen uns heute Sebastian Kaufmann und Jackie Hamid von DMB. Mein Name ist Doris Christina Steiner, Managing Director Digital bei Catch & Publico und im Vorstand des CCA. Hallo Jackie, hallo Sebastian.
Hallo.
Erzählt doch mal, viele werden euch kennen, wer ihr seid und was ihr so macht.
Ich bin die Jackie Hamid, ich bin Senior Planner, jetzt seit ein bisschen über 4 Jahren bei DMB. Und neben den klassischen Planner-Agenten, also jetzt Kommunikationsstrategien, Markenstrategien, befasse ich mich seit dem letzten Jahr vermehrt auch mit dem Thema Kreativität als Lösungskompetenz über die Kommunikation hinaus. Also wie Unternehmen mit Kreativität in allen Bereichen wachsen können. Das heißt, auch als Strategin ist die Kreativität immer das Zentrum meiner Arbeit und deshalb auch die sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kreativen, wie jetzt dem Sebastian zum Beispiel.
Ja, das bin ich, Sebastian Kaufmann. Ich bin Kreativdirektor bei DMB, jetzt seit 12 Jahren schon dort. Insgesamt jetzt fast doch bald 20 Jahre in der Werbung, war aber davor eher im Ausland, in Amerika, in Russland, Deutschland bei Agenturen und jetzt eben Österreich DMB. Und ja, ich schaue eigentlich immer, dass die Arbeit und die Werbung für die Konsumenten und für mich lustig ist und bleibt.
Sehr gut. Und weniger lustig, aber auch sehr viele Emotionen war das Projekt Wutbürger. Beschreib doch mal kurz, um was es bei Wutbürger gesucht ging fürs Volkstheater.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter vorher ausholen, das Volkstheater, das war nicht unser erstes Projekt fürs Volkstheater. Und die sind an uns herangetreten mit der Bitte, das Volkstheater eben zu bewerben, einzelne Stücke zu bewerben und jetzt nicht wie unter Anführungszeichen herkömmliche Theaterwerbung ist, nämlich dass man einfach ein Kulturplakat macht, das Stück bewirbt, sondern dass man irgendwie das Theater wieder ins Gespräch bringt, dass man das Theater dann den Wienern wieder das Volkstheater nahe bringt und interessant macht. Und da haben wir eben verschiedenste kleine Aktionen dann geplant.
Ja, weil wichtig war das auch sehr aktionistisch anzugehen, denn zum Zeitpunkt unserer Zusammenarbeit, also das war 2019 noch vor Corona, war das Theater schon in einer sehr herausfordernden Lage, weil das ist ein bisschen still geworden ums Volkstheater, die öffentliche Präsenz ist geschwunden, die Besucherzahlen sind eigentlich zurückgegangen. Also man sah sich dann am Ende eigentlich mit einer Jahresauslastung von nur 52% konfrontiert und da kann man sich vorstellen, dass dann eben nicht mehr die großen Budgets vorhanden sind, um das aktuelle Programm oder jetzt die Premiere von Doderers Merowinger oder die totale Familie, wie in unserem Fall, zu promoten. Und deshalb war klar, wir müssen da großes Theater für kleines Geld machen und einen Hebel finden, wie man eben die Wiener wieder für das Volkstheater begeistern kann, wie man die Auslastung wieder nach oben bringt und wie man dem Volkstheater auch wieder einen fixen Platz im öffentlichen Diskurs gibt.
Und da haben wir eben was Urwienerisches gefunden, nämlich eben die Wut.
Genau, weil wenn man jetzt an Wien denkt, das ist eine Stadt, die den Grant für sich gepachtet hat und den Grant kultiviert hat, egal ob das jetzt die unfreundlichen Ober sind oder ob die böhlenden Taxifahrer oder keifende Nachbar oder jeder kennt es wahrscheinlich von sich selber, auch der latente Hang zum gepflegten Schimpfwort. In Wien gibt es, glaube ich, recht viele Bürgerinnen und Bürger, die ein bisschen Unterstützung dabei brauchen können, ihre Aggressionen zu kurieren. Und genau die Unterstützung, die wollten wir ihnen dann eigentlich geben.
Wie darf ich mir vorstellen, die Zusammenarbeit? Also es ging darum, auch das Programm zu promoten. Es sind ja etliche Stücke, die in einem Programm immer in einer Saison im Theater sind. Wie seid ihr da vorgegangen, um das Stück auszuwählen, um die Schwerpunkte auch zu setzen? Das Budget war knapp, ihr konntet nicht alle Stücke, das gesamte Programm bewerben.
Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Da hat jede Saison eigentlich immer mit einer großen Intendanten- und Dramaturgensitzung begonnen, zu der wir dann eingeladen worden sind. Das passiert auch im Schwarzen Salon unterm Dach vom Volkstheater. Und da wurden uns dann die Stücke der gesamten Spielzeit kurz vorgetragen und auch erklärt, worum es geht. Und dann war es eigentlich an uns schon justament in diesem Moment die Entscheidung zu treffen, was hat denn das kommunikative Potenzial und auch die Strahlkraft, um das Volkstheater wieder ins Gespräch zu bringen.
Ja, und da ist natürlich dann vom Toderer der Merowinger irgendwie herausgestochen. Und ich muss zugeben, ich hab das Stück so im Ansatz gekannt, habe mich aber in dieser Besprechung noch gut darüber hinweggefegt, habe gleich im Anschluss dann im Museumsquartier dann das Buch gekauft. Und auch wenn es ein gutes Buch ist, muss ich zugeben, es hat mir dann, ich habe es mit in den Urlaub genommen und blöderweise einen Strandurlaub, und es hat mir ein bisschen den Urlaub versaut, weil es doch ein anstrengender, anspruchsvoller, es ist keine Strandlektüre, sagen wir mal so.
Es hat dich auch ein bisschen sauer gemacht.
Es hat mich sauer gemacht, aber dass ich das Buch in den Urlaub am Strand lese, aber das hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu der Idee dann inspiriert.
Für den kreativen Prozess war es wahrscheinlich gut.
Ja, anscheinend, ja.
First-hand experience.
Die eigenen Gefühle. Und ihr habt dann das Buch gelesen, ihr habt sicherlich auch Unterstützung von den DramaturgInnen bekommen haben zur Interpretation der Stücke. Wie war denn dann der Kreationsprozess, um quasi den Insider-Grant der WienerInnen und das Stück, um das zusammenzubringen?
Das ging eigentlich recht schnell. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sind in einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit. Und wir haben dann einfach darüber gesprochen und sind beide recht schnell zu der Entscheidung gekommen, dass diese Wut einfach eine super verbindende Brücke vom Publikum zum Stück ist. Und nach dem Urlaub war dann auch recht schnell die Idee für den Wutraum da.
Genau, weil im Stück, also ich weiß nicht, wer es erkennt, aber im Stück geht es ja darum, da sehr viel um Wuttherapie. Und auch um Wuttherapie, gerade durchs Zerschlagen von Porzellanfiguren. Und da hat sich das dann irgendwie zusammengefügt zu einer Idee, wo wir machen einen öffentlichen Wutraum, wo die Leute Sachen zerschlagen können, ihre Wut rauslassen können. Das hat dann natürlich, die Idee war schneller da als die Umsetzung, weil zuerst einmal schauen müssen, wo geht das überhaupt. Da haben wir dann Gott sei Dank gleich neben dem Museumsquartier, also mit dem Museumsquartier daneben, einen Platz gefunden, der in der Nähe vom Volkstheater ist. Und das Wie war dann einfach eine Knochenarbeit, muss man echt im Nachhinein auch nochmal sagen, für viele Berater, die Genehmigungen einholen haben müssen, weil offensichtlich ist das nicht so leicht, wenn man Leute einfach nur mit Baseballschlägern Fernseher in der Öffentlichkeit zerschlagen lassen will, das kann man nicht einfach so machen. Und nicht nur das, also die Genehmigungen waren das eine, und auch, wir haben ja Sachen zum Zerschlagen gebraucht, und wir haben wirklich viele, viele Sachen gebraucht, also da waren unzählige Stunden von vielen Leuten auf Willhaben und auf Ebay, dass man kostengünstig Porzellanfigürchen, alte ausrangierte Fernseher und Pipapo noch zusammenbekommt. Ja, und das Ganze, dieser ganze Kraftakt, sagen wir mal, hat dann gemündet in einer Pressekonferenz eben im Museumsquartier vor diesem öffentlichen Wutraum. Das war letztendlich ein Glascontainer, wo die Anna Badora, die damalige Intendantin, den feierlich eröffnet hat mit den ersten Zerschmetterungen und Zerschlagungen und auch das Ensemble von dem Stück. Und ja, dann die Öffentlichkeit da teilhaben hat können. Das war eine Woche lang dort. Ist sehr gut angenommen worden. Also Jackie hat mit ihrer Strategie schon recht gehabt. Es gibt sehr viel Wut in den Wienern offensichtlich. Und ja, im Endeffekt haben wir dann auch schnell gesehen, dass das ja eben angenommen wird und gut ankommt und auch das PR-Ziel erreicht, weil wir spätestens, wenn man einen Zeit im Bild-Beitrag hat für seine Werbeaktion, weiß man hat da was Gutes oder man hat was richtig gemacht, sagen wir mal. Und das Wichtigste war, dass eigentlich alle Karten dort auch verkauft worden sind, oder das war das Schönste dran.
Also die Premiere war quasi voll ausgelastet und habt die Auslastung auch erhöht. Ihr habt ja auch bei der CCA Venus, und ich weiß es daher auch so genau, weil ich den Juryvorsitz hatte für die Jurys, für Live-Marketing und Promotion habt ihr Gold gewonnen, für PR auch Silber. Also es war auch eine eigentlich eine integrierte Kampagne, weil es ja quasi rundum eigentlich ausgestrahlt hat. Ich kann mich auch erinnern, ihr hattet auch als Sample, ich glaube für KulturjournalistInnen, einen Baseballschläger aus Porzellan.
Absolut, das war die Einladung zu der Pressekonferenz quasi.
Genau. War auch sicherlich nicht so einfach von der Produktion, weil den findet man sicherlich nicht auf Willhaben.
Nein, das war extra dafür produziert, ja, angefertigt.
Und jetzt mal ganz ehrlich, seid ihr auch selber in den Wutraum gegangen und habt ausprobiert, ob er eh passt?
ich muss sagen, ich war leider gar nicht live vor Ort, weil ich währenddessen nicht da war. Das heißt, dann in der Exekutive konnte ich leider nicht firsthand erleben, wie es ist, auf den Fernseher einzudreschen. Aber das Videomaterial von meinen Kollegen, das hat mir dann schon, das hat mich ein bisschen eifersüchtig gemacht, weil ich hätte auch ganz gerne einmal durchgezogen.
Und du, Sebastian, warst du im Wutraum?
Nein, ehrlich gesagt auch nicht. Wir waren eher draußen und haben das dokumentiert, damit wir einen Case-Film für euch vom CCA haben.
So vorbildlich. Wie tut es euch generell mit Inspiration? Vor allem auch die letzten 1,5 Jahre waren ja schwierig. Also auch den Grant des Wiener Kellners zu erleben, war in den letzten 1,5 Jahren schwierig, um quasi als Inspirationsquelle zu dienen. Ja. Wo holt ihr euch quasi Kraft für neue Ideen?
Ich bin ja generell ein sehr fauler Mensch, deswegen hole ich es mir meistens einfach direkt vom Fernseher. Was ein Lebensstil, der sagen wir, mit Corona ja salonfähig geworden ist. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ich weiß gar nicht, man kann nicht sagen, wo holst du die Inspiration? Es ist so, man sieht halt Dinge, man erlebt Dinge, man hört Dinge und dann kommt irgendwann ein Briefing und dann kommt auch eine Idee halt einfach. Und der Austausch mit dem Team oder innerhalb der Agentur ist, glaube ich, das Inspirierendste eigentlich. Da entsteht immer was einfach. Und mit Corona war das dann zwar über Videocalls, aber das hat genauso gut funktioniert. Also.
Habt ihr da spezielle Formate, um den Austausch untereinander zu fördern, um auch quasi Brainstormings oder Kreativsessions da entsprechend zu Gange zu bringen? Digital ist es ja wesentlich schwieriger als live, ist meine Erfahrung.
Ehrlich gesagt nicht, denn es war auch für uns nicht schwierig. Also vielleicht bin ich da, oder ich bin wahrscheinlich mit einem sehr tollen Team gesegnet, aber in Wirklichkeit ist das immer, als ob Freunde zusammensitzen und sich versuchen, gegenseitig zum Lachen zu bringen einfach.
Das ist gut. Jackie lacht auch schon, wenn sie das hört.
Ja, ich kann ihn nur unterschreiben. Also arbeiten mit Sebastian und seinem Team macht immer Spaß, auch im größten Stress. Und für mich hat sich jetzt die Inspirationsquelle auch in den letzten 1,5 Jahren nicht geändert, aber ich glaube, ich muss schon sagen, dass es in Corona-Zeiten einfach ein sehr, sehr großes Angebot an Reports und Webinaren gab. Und da bin ich persönlich ein ganz großer Fan von der Trendplattform WGSN. Also die haben wirklich super aufbereitete Inhalte aus den unterschiedlichen Branchen und Kulturkreisen. Aber ich gebe dem Sebastian auch recht, die meiste Inspiration ziehe auch ich aus den Menschen um mich herum. Also entweder dann in den Gesprächen mit den Kollegen oder aber auch in so Alltagsbeobachtungen, also wie sich Leute im Supermarkt, im Restaurant oder auf der Straße verhalten. Ich glaube, als Strategin ist man immer auch ein bisschen Voyeur und ich bin da, glaube ich, auch leidenschaftlicher Voyeur und nehme von überall was mit.
Also wie die Wiener Alltagspoeten quasi.
Genau.
Sehr gut. Welche Rolle spielen denn Awards bei euch? Also seid ihr auch als eine Agentur bekannt, die sehr viele Awards gewinnt. Also sage ich mal, der Stellenwert ist hoch bei euch. Wie schafft ihr es, dass ihr konstant diese hohe Award, sage ich mal, Breite erreicht bei allen Projekten?
Das ist eine schwierige Frage eigentlich, weil also erstmal natürlich sind Awards für uns wichtig, also auch PR-technisch, Kunden werden darauf aufmerksam, aber es ist natürlich auch nach innen immer für sich selber was Schönes, wenn du ein Award gewinnst, weil es dich in deiner Arbeit bestätigt. Die anderen Awards sind natürlich auch wichtig in der Awardshow, weil es dich eben beflügeln oder anspornen oder inspirieren, auch während Corona. Aber wie wir...
Oder
ich glaube, vielleicht haben wir einfach Glück. Ich weiß nicht.
So würde ich das nicht sagen.
Die Strategin widerspricht.
Nein, für mich, und das sehe ich auch als Denke unseres Hauses, ist es schon Impact over Award. Also für uns ist, glaube ich, der Kern unseres Tuns immer noch, und das halten wir auch hoch, Erfolge für und mit den Kunden zu feiern und da echt was zu bewegen. Und es zeigt sich aber auch, dass eben herausragende kreative Arbeit echt was bewegt und einen Business Impact schafft. Und dass dann der Award das Sahnehäubchen oben drauf ist. Und ich glaube, dass die Impacts auch die Awards bringen.
Danke, Jackie. So wollte ich das eh sagen.
Also ein Kreislauf. Du hast da auch die KundInnen angesprochen. Essentiell ist ja auch die Zusammenarbeit von Agentur und Kunde, um quasi Impact zu schaffen, um Kreativität zu schaffen. Wie geht es euch da im konkreten Fall mit dem Volkstheater? Arbeitet ihr ja schon länger mit ihnen zusammen? Wie würdet ihr die Beziehung beschreiben, dass da auch so kreative und aktionistische Kampagnen eigentlich daraus entstehen?
Kreative arbeiten mit Kreativen.
Das stelle ich mir nicht immer einfach vor, ehrlich gesagt.
Ist es auch nicht unbedingt, aber es ist zielführend anscheinend.
Ist es dann auch, weil ab und zu haben wir im Podcast auch schon gehört, wenn Kreative mit Kreativen arbeiten, weiß jeder, wo sein Platz ist. Ja, jeder weiß, was die eigene Expertise ist, was die andere Expertise ist. Das ist ja oft so, sage ich mal, im Brandbereich teilweise verschwimmend. Ist das ein Erfolgsgeheimnis, was ihr sagt, jeder weiß, wo die künstlerische kreative Expertise ist und redet den anderen nicht rein?
Ja, anders. Ich glaube, jeder kennt seine Kernkompetenz und seinen Schwerpunkt. Aber es befruchtet sich auch gegenseitig. Also das ist nicht mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, sondern immer ein Miteinander. Und wir haben sicher auch die Erfahrung gemacht, dass gerade dann, wenn das Miteinander immer verschränkter wird, auch die bessere Arbeit rauskommt. Also durchaus darf man auch seine Kernkompetenz verlassen und Input zu anderen Bereichen geben.
Ja.
Du hast ja auch das Thema Impact angesprochen. Jack, es gibt ja nicht nur kreative Awards, sondern auch Effizienz-Awards, wie den Effi beispielsweise. Welche Rolle spielt der in eurer Arbeit?
Der Effi spielt für uns eine sehr, sehr große Rolle. Nicht zuletzt, weil wir im Dachraum die Agentur sind, die meisten Effis ever gewonnen hat. Also das ist für uns wirklich ein sehr, sehr wichtiger Award, weil wir eben so Impact-getrieben sind. Und beim Volkstheater hatten wir letztes Jahr eine ganz, ganz besonders große Freude, denn wir haben nach Jahren als erste Agentur mal wieder einen Platin-Effi dafür gewinnen können, und zwar für die Brandstifter.
Jetzt, Sebastian, musst du kurz erklären, die Brandstifter, um was ging es da?
Also bei den Brandstiftern geht es wirklich um Brandstifter. Das war so, dass das Volkstheater, das war unsere erste Zusammenarbeit mit dem Volkstheater, und die haben wirklich sehr wenig Geld gehabt, das zu promoten. Also haben wir die Idee gehabt, dass wir einfach alte Theaterrequisiten abgefackelt haben, wirklich selber zusammen mit einer Feuerwehr für eine Kiste Bier. Und diese abgebrannten, was waren das, Pianoflügel, Sofas und sogar Autos dann in Wien verteilt haben und ja, einfach nur das Premiere-Datum raufgesprayt haben. Und das war eigentlich die Aktion, und das war, ja, günstig und effektiv.
Sehr effektiv. Also ich glaube, wir haben da aus 11.000 Euro über 300.000 Euro Earned Media gemacht und Sales um 26,5% raufgeschoben. Also das hat nicht nur das Volkstheater und uns sehr gefreut, sondern letztendlich dann auch die Jury begeistern können beim Effi.
Habt ihr weitere Projekte fürs Volkstheater in Planung, über die ihr schon sprechen dürft?
Nein, es ist nämlich so, dass unsere Zusammenarbeit mit der Periode der Anna Badora auch geendet hat. Also mit neuen Intendanten haben sie sich auch kreativ neu aufgestellt. Aber wir freuen uns auch, in Zukunft dann bald andere Kulturkunden bei uns begrüßen zu dürfen, und haben da auch was in der Pipeline und hoffen, dass wir da an die tollen Erfolge vom Volkstheater anknüpfen können.
Das heißt, wir dürfen gespannt sein. Geht's eigentlich auch selber gerne ins Theater?
Natürlich.
Zu wenig.
Okay, jetzt war auch lange nicht die Möglichkeit.
Ja.
Gibt es Lieblingsstücke, die ihr empfehlen könnt oder die ich ganz besonders anspreche, oder eine Inszenierung, die euch in Erinnerung geblieben ist?
Also einmal den Jedermann in Salzburg zu sehen, ich meine, das ist jetzt schon so eine Standardantwort, aber das bleibt mir sicher für immer Erinnerung. Also den Ben Becker als Tod dort zu sehen, war schon sehr beeindruckend.
Ja, voll, da stimme ich zu. Also ich habe auch schon unterschiedliche Inszenierungen vom Jedermann gesehen, weil das Ganze drumherum spannend ist, und zu sehen, wie ein Stück unterschiedlich interpretiert werden kann, ist immer, immer inspirierend. Wie schaut der weitere Plan eigentlich für euch jetzt aktuell aus? Projekte, die ihr gerade in Kreativprojekte oder Prozesse oder Neuigkeiten, die ihr gerade in Planung habt, auf die ihr euch freut oder auf die wir uns auch als KonsumentInnen freuen sollen?
Also strategisch haben wir was Großes in der Pipeline. Ich habe es ja zu Beginn schon kurz angedeutet, womit wir uns in der Strategie seit letztem Jahr verstärkt befassen. Da geht's stark in Richtung kreative Wachstumsstrategien für Unternehmen, also auch die Kreativität in eine Consulting-Richtung auszuweiten. Und wir sind da gerade dabei, den Geschäftszweig dafür auszustellen, und stehen in den Startlöchern und sind dann bereit, ein neues Terrain zu erkunden für uns. Also da wird sich einiges tun.
Spannend.
Ja, und kreationsseitig hoffe ich, dass man sich immer wieder auf Sachen von uns freuen kann oder dass wir nicht enttäuschen mit der Qualität, die wir liefern einfach.
Gibt es auf Kreativseite neue Wege, Channels, Content, was auch immer, was es anders macht als zuvor oder was neue Wege einleitet?
Naja, durch Corona hat sich natürlich gerade die digitale Nutzung schon nochmal verstärkt und auch verändert das Verhalten. Das fließt schon ein in das Ganze, aber ich weiß, es ist immer so, es poppt ein Trend auf, es poppt ein neues Medium oder ein neuer Channel auf, aber in Wirklichkeit unterm Strich bleibt eine gute Idee eine gute Idee.
Genau, Content- und Channel-unabhängig. DMB ist ja vergangenes Jahr 50 geworden, also 50 Jahre quasi Platzhirsch in Österreich. Ihr selber seid ja noch viel zu jung, um so lange dabei zu sein, aber ihr bekommt sicherlich auch den Spirit mit. Was ist eurer Meinung nach der Erfolgsfaktor, dass DMB 50 Jahre lang eigentlich wirklich die Kreativität in Österreich beherrscht hat und immer noch beherrscht?
Naja, ich glaube, im Vergleich zu den Netzwerkagenturen, von denen es ja doch deutlich mehr gibt als die eigentümergeführten Agenturen in Österreich, haben wir einfach die kurzen Wege und das eng verwobene Team, das dann doch immer wieder gemeinsam am selben Strang zieht und gemeinsam weiß, wo es hin will und nicht erst irgendwen in Amerika oder in Frankreich fragen muss, ob das eh okay ist, ob man da jetzt hingehen darf oder so.
Ich glaube, auch in diesem Gemeinsam steckt sehr viel drinnen, das den jahrelangen Erfolg ausmacht. Ich meine, Werbung ist ein People's Business, aber ich habe schon das Gefühl, als ich gekommen bin, dass das ganz besondere Menschen sind, die dieses Haus auch geprägt haben und auch weiterhin prägen und dass wir alle eine geteilte Vision haben und alles dafür geben, diese Vision wahr werden zu lassen.
Man sieht ja auch oft bei Agenturen, dass sie immer wieder größer werden und wieder kleiner werden, mal bedeutender, mal weniger. Ihr seid so mehr oder weniger konstant immer groß und bedeutend geblieben. Sebastian, du bist seit 12 Jahren dabei, hast du gemeint. Wie ist das aus deiner Sicht? Du hast das Arthur begonnen. Was hat sich denn in den letzten 12 Jahren getan? Und vor allem auch, dass ihr euch immer mitentwickelt habt mit der Welt da draußen, was ja auch das Entscheidende war.
Ich meine, ich habe ja vorher gesagt, eine gute Idee ist immer eine gute Idee, aber eben, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, wenn eine 360-Grad-Kampagne gebrieft war, hat das geheißen, machst du einen Sidebar-Banner dazu halt noch, zur Printanzeige und zum TV-Spot. Und da hat sich natürlich die Welt, wie wir alle wissen, doch sehr stark verändert. Und ja, in Wirklichkeit nicht nur das, sondern auch das Konsumentenverhalten, wie Konsumenten Werbung, blöd gesagt, jetzt konsumieren oder eben wahrnehmen, das hat sich auch ganz stark verändert mit der Digitalisierung, weil man kann nicht mehr einfach was schreien oder behaupten, ohne dass das nicht gleich jeder googeln kann und schaut, ob das überhaupt stimmt. Und damit haben sich die Parameter für Werbung schon auch nochmal geändert einfach.
Hängt es auch stark damit zusammen, welche Leute ihr anstellt, welche Leute sich bei euch bewerben? Wie geht's euch da? Ist ja oft das Thema in der Branche, dass es schwierig ist, passende Leute zu finden für die Kreativbranche. Wie geht's euch da?
Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die jetzt viele Werbeagenturen, wenn nicht sogar die ganze Branche, für sich lösen muss. Denn heute ist Werbung nicht mehr der einzige oder der begehrteste Kreativberuf. Es gibt wahnsinnig tolle Startups, es gibt irrsinnig tolle sinnstiftende Initiativen, wo man sich kreativ einbringen kann. Und ich glaube, wir alle müssen schauen, wie wir weiter unsere Begehrlichkeit aufrechterhalten, um die besten Köpfe für uns zu gewinnen. Aber ich glaube, wir müssen eben auch schauen, was wir alles noch mit unserer Kreativität machen können. Und das ist nicht immer nur in einer Kampagne mündet und auch dann bergen sich, glaube ich, sehr viele spannende Chancen für Kunden, aber auch für Arbeitnehmer und junge Talente.
Sehr fein. Also wir sind gespannt, was die Zukunft die nächsten 50 Jahre für DMB bringt.
Danke.
Also lieber Sebastian, liebe Jackie, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und mit uns gesprochen habt.
Danke. Sehr gern, danke dir.
Dankeschön.
Der CCA Kreativ Talk ist eine Produktion des Kreativclub Austria und wird produziert vom Blautöne Studio.